Liebe Gemeinde, ich lese uns Worte der Heiligen Schrift aus dem ersten Korintherbrief im Kapitel 15 von Vers 12 an. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch unser Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hatte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Amen. Liebe Gemeinde, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich freue mich jedes Jahr wieder aufs Neue darauf, dass es Ostern wird und dass wir als Gemeinde miteinander Ostergottesdienst feiern. Diesen Ostergruß, den wir am Beginn des Gottesdienstes einander zusprechen, das tun wir nur einmal im Jahr an diesem Ostersonntagmorgen. Und den Abendmahlstisch abräumen, leer machen, die Dornenkrone hinlegen, und dann am Ostermorgen mit dem Osterlicht einziehen und den Tisch wieder schmücken, die Kerzen anzünden, die Bibel und die Blumen, alles an seinen Platz legen. Vertraute Rituale, ja, nach denen ich mich sehne und auf die ich mich freue. Diese gemeinsame Vergewisserung unseres Glaubens, indem wir es zelebrieren, das tut mir gut und ich hoffe, es geht euch ähnlich. Diese gegenseitige Bestärkung in der Hoffnung, dass trotz allem Augenschein, trotz aller Erfahrung, am Ende das Leben siegen wird. Ich freue mich drauf, aber wenn ich ehrlich bin, dann gebe ich zu, dass da noch was anderes ist. So ein leichtes Unwohlsein, so ein bisschen flau im Magen. Denn dass wir dieser Bestärkung, dieser Vergewisserung bedürfen, dass auch ich das brauche, zeigt ja zugleich neben diesem Glauben, neben dieser Hoffnung, neben dieser Zuversicht, da ist auch noch etwas anderes. Diese Hoffnung, sie ist angefochten. Angefochten durch das, was uns täglich begegnet, vielleicht in unserem Alltag oder auch in dem, was die Nachrichten bringen und was uns immer wieder aufs Neue erschrickt und traurig macht. Und da ist noch etwas anderes, die Gefahr der Gewöhnung. Der Osterruf, naja, der gehört halt dazu, das ist so Teil des Gottesdienstes am Ostersonntag, gehört dazu wie, was weiß ich, die Ostereiersuche für den einen oder anderen. Und das mit dem Altar abräumen und wieder neu schmücken, naja, das macht man halt heute so. Das ist halt liturgisch modern. Die Gefahr gibt es auch, dass man sich gewöhnt und dass die Rituale entleert werden. Und dann, ja, dieses Jahr, man muss davon reden, trotz aller Osterfreude oder gerade um die Osterfreude und Zuversicht zu würdigen, dieser unsägliche Krieg in der Ukraine, der uns so nahe geht und von dem wir spüren, dass er weltweite Folgen nach sich zieht. Und dann sind die Stimmen der Politiker aus verschiedenen Ländern, die auch nichts Gutes verheißen. Glauben wir in dieser Zeit, in dieser Situation wirklich daran, dass das Leben stärker ist als alles Sterben? Dass es stärker bleibt und bleiben wird, das Leben über das Sterben triumphiert? So vieles scheint gerade dagegen zu sprechen. Und es kann nur helfen, wenn wir es benennen und nicht wegschieben und so tun, als sei das alles nicht so schlimm, wie es ist. Da tut es mir gut, die Bibel aufzuschlagen. Nicht, dass dann schlagartig alles Bauchkrummeln weg wäre, alle Zweifel, alle Anfechtung weg wären, aber es hilft mir, wenn ich zum Beispiel bei Paulus entdecke, ich bin ja nicht der Einzige, der diese Freude kennt und zugleich das Bauchkrummeln hat. Ich bin ja nicht der Erste, der das Nebeneinander vom Ausrufezeichen, der Herr ist auferstanden, und dem Fragezeichen, was bedeutet das für uns heute, kennt. Das gab es von Anfang an. Das gab es damals schon, als der Apostel Paulus sich an seine Schwestern und Brüder in Korinth wandte. Diese Gewissheit auf der einen Seite, ich habe den Herrn gesehen, er ist mir erschienen und so vielen anderen auch. Und zugleich die zweifelnde Gegenfrage, was, wenn es doch keine Auferstehung gäbe? Was, wenn bei dieser Auferstehungsbotschaft, bei dieser Osterbotschaft der Wunsch der Vater des Gedankens wäre? Genau diese Spannung greift ja der Apostel Paulus hier auf in diesem 15. Kapitel in seinem ersten Korintherbrief. Das scheint die Christen damals in Korinth auch umgetrieben zu haben. Die Gemeinde in Korinth, ja, das war ja nur eine ziemlich bunte Truppe, die da zusammengekommen war. Eine junge Gemeinde, noch keine lange Geschichte, keine lange Tradition in dieser Weltstadt. Damals gab es das Wort noch nicht, wir würden heute vielleicht sagen, Multikulti-Gesellschaft, arm und reich, bunt durcheinander gewürfelt, die unterschiedlichsten Hautfarben und Kulturen und Religionen. Und mitten in dieser Stadt, diese kleine Gemeinde, in der die Vielfalt des Lebens in dieser Stadt sich auch abgebildet hat. Paulus als prägende Figur schreibt von auswärts einen Brief an sie. Paulus, der in der Gemeinde nicht unumstritten war, weil auch andere in seiner Abwesenheit ihren Einfluss geltend machten. Diese Gemeinde, in der es ein durchaus spannungsvolles Miteinander gegeben hat. Diese Gemeinde, in der auch an dieser Frage nach der Auferstehung sich die Geister schieden. Und Paulus greift diese Spannung auf. Was wäre, wenn? So scheint er zu fragen. Was wäre, wenn die Auferstehung der Toten die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, wenn das nicht Wirklichkeit wäre? Und er gibt drei Antworten. Wenn Christus nicht auferstanden wäre von den Toten, dann wäre alle Verkündigung leer, nichtig, gegenstandslos. Dann hätten die recht, die auch heutzutage, auch in unserer Stadt, heute überhaupt nicht danach fragen, was ist Ostern? Weil das, was wir Christen zu sagen haben, was wir verkündigen, für sie irrelevant ist. Gegenstandslos. Lass die reden. Das hat mit meinem Leben nichts zu tun. Wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann wäre unser Glaube sinnlos, weil ohne Fundament und alle Verkündigung umsonst. Und die zweite Antwort, die Paulus gibt, wenn das so wäre, dass es die Auferstehung gar nicht geben könnte, gegeben hat, dann wären wir, die wir hier vorn stehen und predigen, und ihr, die ihr an manchen Orten in eurem Alltag von eurem Glauben redet, Zeugnis davon gebt, dann wären wir alle Lügner. Denn wir würden etwas behaupten, was Gott gar nicht getan hätte, weil Auferstehung gäbe es ja nicht. Und ein drittes, Paulus sagt, wenn das alles so wäre, dann würdet ihr alle auch noch schwer tragen an eurer Schuld, die euch von Gott trennt, die euch belastet, die euch das Leben schwer macht. Er führt das im Folgenden dann nicht weiter aus, sondern was tut er? Er setzt seine Erfahrung dagegen. Jetzt ist Christus aber von den Toten auferweckt worden. So viele haben ihn gesehen. Er ist erschienen dem Petrus, den Jüngern, 500 Schwestern und Brüdern auf einmal. Dem Jakobus ist er erschienen, allen Aposteln und schließlich auch mir, so schreibt Paulus, völlig unverdientermaßen, auch mir, der ich doch die Gemeinde dieses Jesus Christus aufs Messer, aufs Blut verfolgt habe. Dass ich hier stehe, sagt Paulus, und schreibe diesen Brief an euch, dass es euch als Gemeinde gibt, das ist für mich ein Zeugnis genau dafür, dass Christus von den Toten auferweckt wurde. Durch diese Gnade Gottes bin ich, was ich bin, so schreibt er. Ich stünde nicht hier, wenn Christus nicht auferweckt worden wäre. Und das ist uns, liebe Schwestern und Brüder, hier in unserem Landstrich gibt als christliche Gemeinde, als christliche Kirche. Und dass es sie immer noch gibt, nach all den Jahren und Jahrzehnten und Jahrtausenden, das ist wohl ein Zeichen dafür, dass da etwas passiert sein muss in dieser Auferstehung Christi. Ich weiß nicht, ob die Argumentation des Paulus damals in Korinth verfing, ob das wirklich etwas bewirkt und verändert hat. Die Spannungen in der Gemeinde, die blieben ja erhalten. Ich weiß nicht, ob er die Skeptiker überzeugen konnte, aber lassen wir uns doch einmal darauf ein. Und drehen wir den Spieß mal um und sagen, was wäre, wenn nicht Christus nicht auferweckt worden wäre, sondern wenn das stimmt, dass Christus tatsächlich von den Toten auferstanden ist, auferweckt wurde durch Gottes unbeschreibliche Kraft. Dann drehen wir das Argument um von Paulus, dann gibt die Verkündigung Sinn. Wir sagen dann nicht mehr mit unseren frommen Worten nur das, was alle anderen ohnehin auch sagen im Frühling. Schön, dass die Bäume wieder blühen. schön, dass alles grün wird, dass die Temperaturen wieder steigen, dass es wieder heller wird. All das ist wunderbar und ich freue mich auch daran. Aber das ist nicht der Inhalt unserer Hoffnung. Nicht das, was wir als Christen zu Ostern zu sagen haben. Nicht nur Pastoren und Pastorinnen am Sonntagmorgen, sondern wir alle miteinander, mit Herz und Mund und Tat und Leben, wir legen davon Zeugnis ab. Manchmal glaubwürdiger, ja, und manchmal auch in aller Schwäche und Fragwürdigkeit. Es war Blumhardt, der dieses Wort geprägt hat, dass Christen Protestleute gegen den Tod sind und sein sollen und sein dürfen. Christen Protestleute gegen den Tod, nicht aus politischen Gründen, schon gar nicht aus parteipolitischen Gründen, sondern weil sie berührt sind, angerührt sind, weil wir angerührt wurden von dieser Botschaft und von dieser Erfahrung, dass Christus eben nicht im Tod geblieben ist, sondern zu neuem Leben auferstanden ist und seine Botschaft sich verbreitet hat durch die ganze Welt. Und die Gemeinde Jesu Christi, wo auch immer Menschen, seien es zwei oder drei, oder viel, viel mehr zusammenkommen, sind Teil dieses Körpers des auferstandenen Christus. Christen, Protestleute gegen den Tod. Und deshalb, ja, liebe Schwestern und Brüder, auch in diesen Zeiten lässt uns Krieg und Gewalt nicht kalt. Wir protestieren dagegen, um des auferstandenen Willen. Beten wir um Frieden, helfen wir denen, die verfolgt sind, so gut wir können, wo es uns möglich ist. Protestleute gegen den Tod, das heißt aber auch, sich wehren gegen die Gleichgültigkeit dem Leben gegenüber. Und das fängt ja nicht erst an, wenn irgendwo Krieg ist, sondern da, wo wir vom Leben nichts mehr erwarten, wo wir uns abfinden mit der Tristesse und sagen, ja, Leben und verlieren die Freude daran. Lassen wir uns aufs Neue anstecken von der Lebensfreude. Denn Leben im Sinne Gottes, Leben aus dieser Auferstehung, aus dieser Hoffnung heraus, ist mehr als nur einfach Dasein und mehr oder weniger gelangweilt die Zeit totschlagen. Wenn das wirklich so ist, dass Christus auferstanden ist, dass diese Botschaft, dass das Leben stärker ist als alles Sterben, dass das eine Realität ist, dann bekommt unseren Glauben, das ist der zweite Punkt, dann bekommt unser Glauben einen ganz weiten Horizont. Glaube ist dann nicht nur Gewohnheit oder Anpassung an Familientradition, nicht nur eine Hülle wie ein Mantel, den wir überziehen, der uns beschützen soll vor allen Gefährdungen des Lebens, sondern dann ist der Glaube eher so etwas wie das Herz, das in uns schlägt, das manchmal wehtut und manchmal vor Freude hüpft, das vor Schreck manchmal stehen zu bleiben scheint, und manchmal vor Begeisterung viel höher schlägt als normal, aber immer lebendig ist und uns lebendig erhält. Solcher Glaube, ja, der ermutigt uns, der stärkt uns, eine Hoffnung zu leben, nicht nur eine Hoffnung zu haben. So, wird schon gut gehen. Sondern eine Hoffnung zu leben. Möge das uns immer wieder neu gelingen, gerade in dieser schwierigen, bedrängenden Zeit, trotz allem an der Hoffnung festhalten. die von Ostern herkommt, dass das Leben stärker ist als alles Sterben. Und der weite Horizont. In Vers 19 haben wir gehört, wenn wir nur für das jetzige Leben auf Christus hoffen, dann sind wir arme Tröpfe, bedauernswerte Kreaturen. Diese Hoffnung, die will den Horizont sprengen, die will übergreifend sein, über den Horizont unseres eigenen Lebens hinaus. Das heißt auch Hoffnung für die Generationen, die nach uns kommen. Unsere Kinder und Enkel, auch die wollen leben. Auch für sie soll diese Hoffnung gelten. Und darüber noch hinaus, die künftige Welt Gottes, die wir uns nicht vorstellen können, von der Jesus gesagt hat, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Die Ewigkeit, der Horizont unseres Lebens wird weiter gefasst als nur bis zu unserem Tod. Ja, und als drittes, wenn das so stimmt, dass die Auferstehung eine Wirklichkeit ist, mit der wir leben und aus der wir leben können, dann, so lese ich aus diesen Versen heraus, dann kommt aber nun wirklich Leben in unser Leben. Wenn Christus tatsächlich auferstanden ist, dann dürfen wir hoffen, eben auch für das Leben hier und heute. Paulus sagt, das ist nicht alles. Aber er schließt es nicht aus, sondern er schließt es ein. Und er selber ist ja ein lebendiges Beispiel dafür. Er, der einmal Saulus hieß und der ein Killer war, der hinter den Christen her war und vor dem sie alle Angst hatten, weil er die Macht hatte und die Fähigkeit, sie aufzuspüren und zu töten. Und der erlebt diesen auferstandenen Christus. Und dieser auferstandene Christus wirft ihn aus dem Sattel, wirft ihn aus der Bahn, bringt ihn auf eine ganz neue Schiene. Und aus dem Verfolger wird ein Verkündiger. Leben kommt ins Leben. Und wenn ein Saulus das erlebt, dann dürfen auch wir damit rechnen in unserem Zusammenhang, dass wir uns verwandeln, dass unser Leben erneuert werden kann, lebendig wird. Und wir dürfen die Hoffnung haben, dass ein Krieg nicht ewig dauern wird, sondern dass es einen neuen Frieden geben wird, auch wenn er jetzt noch nicht zu erkennen ist. Es wird nicht das letzte Wort sein. Um Gottes Willen nicht. Und ihr kennt vielleicht dieses Wort von Christian Morgenstern. Wir brauchen nicht sofort zu leben, wie wir gestern gelebt haben. Macht euch nur von dieser Anschauung los und 1000 Möglichkeiten laden uns ein zu neuem Leben. Wenn das so ist, dass die Auferstehung eine Realität ist, aus der wir leben können, dann dürfen wir damit rechnen, dass auch unser Leben erneuert wird, lebendig wird, aufs Neue belebt wird durch diesen Geist unseres lebendigen Gottes. Möge es so sein für euch und für mich, heute und morgen und an den kommenden Tagen, dass diese Hoffnung, diese Kraft uns ansteckt und wir nicht verzagen, trotz all dem Schweren, was uns in diesen Tagen und Wochen und Monaten immer wieder beschäftigt und bedrückt. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.